Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir werden weiter in dem Text vom Vimalakirti gehen. Wir haben jetzt hier in dem Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen über die jetzige Situation, Welt allgemein, die Wahl in Amerika im Speziellen. Ein Aspekt, der mir dabei immer hilft, ist mir zu vergegenwärtigen, in welchem Zeitalter diese Texte geschrieben wurden. Und wie grauslich es in diesen Zeiten war und dass es offensichtlich auch in dunklen Zeiten immer möglich war, im eigenen Schwerpunkt zu bleiben. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung vom Alltag her. Wir machen immer wieder die Erfahrung, wir können Alltag nicht kontrollieren. Es passieren immer wieder Dinge, die wir eigentlich uns nicht gewünscht haben oder ganz anders sind, als wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist offensichtlich ein Aspekt von Leben. Das ist so, glaube ich, auch der Punkt, der in der ersten edlen Wahrheit beschrieben wird. Das heißt, dass Leben einfach nicht perfekt ist. Dass wir permanent mit unbefriedigenden Situationen, mit schwierigen Menschen konfrontiert werden und wir dann lernen können, trotzdem locker zu bleiben. Und schwierige Situationen gibt es halt auf verschiedenen Ebenen. Also im Individuellen, in der Partnerschaft, mit den Enkelkindern, im Berufsalltag, mit, wenn man so die Jahrhunderte durchgeht, hat sich da offensichtlich nicht so viel verändert. Außer, dass wir die Techniken der Zerstörung perfektioniert haben und wir wahrscheinlich jetzt an so einem Punkt sind, wo, wenn irgendein Irrer auf irgendeinen roten Knopf drückt, dass es dann natürlich uns dann so gehen kann wie den Dinosauriern nach dem Einschlag des Meteoriten, dass halt dann für einige Wochen alles dunkel ist und alles tot wird. Das ist so eine Steigerungsform im Vergleich zu anderen Jahrhunderten vielleicht, aber ich glaube von der subjektiven Wahrnehmung sind wir noch nicht so weit. Also glaube ich, bleibt es immer auch die Konfrontation mit unangenehmen Dingen und die Frage, wie gehe ich damit um? Und ein anderer Punkt, der mir dabei hilft, und das war so ein bisschen meine Anknüpfung auch an das letzte Mal, das war ja, also auf der einen Seite sehr scholastisch, wenn jetzt hier so diese ehrwürdigen Bodhisattvas versuchen zu erklären, wie sie die Lehre der Non-Dualität verstehen. Und da kann man ja sehr schnell, oder kann ja sehr schnell so der eigene Kopf rauchen. Und deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, das wieder in Bezug zur eigenen Praxis zu bringen. Und mir hilft es dann immer auch, so die Lebensgeschichten von anderen Praktizierenden mir anzuschauen. Und das ist, finde ich, also sehr inspirierend und jetzt im Zusammenhang zur Vorbereitung für so einen Workshop, den ich nächste Woche oder übernächste Woche halten werde. Und da ist ein so ein winziges Themenaspekt ist Achtsamkeit und Sport. Und ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt habt. Es gab also die Basketballmannschaft, die Chicago Bulls. Und der bekannteste Spieler von denen war Michael Jordan. Und der war so Anfang der 90er Jahre der große Star, kam dann in eine Krise und 93 hat er dann aufgehört. Und der Trainer der Chicago Bulls war Phil Jackson. Und Phil Jackson ist zum Buddhismus gekommen. Jetzt muss ich schauen. Ist also aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe das richtige Ding mitgenommen. Genau. Ja, also was man nicht mehr im Kopf hat, muss man aufschreiben. Der ist 1974 durch eine Scheidung, durch Berufswechsel, also alle viele Dinge sind zusammengekommen und ich habe so den Eindruck, 1974 in Kalifornien, aber auch an der Ostküste, Also in den Anfang der 70er Jahre sind viele zum Buddhismus gekommen. Das war offensichtlich sehr in zu der Zeit in Amerika. Und er ist auch in ein Zen-Kloster immer wieder mal gegangen in der Nähe von San Francisco, also Nordkalifornien, und hat dort angefangen zu sitzen. Und zwar die gleiche Technik, die wir auch machen. Das heißt, einfach da sein und auf den Atem konzentrieren. Und wenn man gut in der Konzentration ist, dann können wir sozusagen umschalten zu dem reinen Gewahrsein, vielleicht mit der Technik der Bergmeditation oder des achtsamen Hörens. Das heißt, einfach präsent sein mit dem, was da ist. Im Japanischen wird diese Technik Shikantaza benannt und ist nichts anderes als einfach sitzen. Und das war seine Praxis, mit der er begonnen hat und hat dann angefangen, also weiß nicht mehr ganz genau, so Ende der 80er Jahre mit den Chicago Bulls zu trainieren, mit Michael Jordan. Und hat da versucht, diese Zen-Aspekt, die Meditation, mit in das Training hineinzubringen. Und es gibt ein ganz spannendes Interview mit ihm vom Tricycle. Das ist so das bekannteste buddhistische Journal in Amerika. Und die haben Anfang der 90er Jahre ein Interview mit ihm gemacht und haben ein bisschen ihn über sein Leben erzählen lassen und auch was das mit dem Baseball, mit dem Sport verändert hat. Und er hat das erzählt, dass ja zu der Zeit, als er da eingestiegen ist, ging es eigentlich immer nur darum, wer macht also die meisten Pokale, wer hat die größten Leute, wer ist am berühmtesten und so. Und er hat diesen neuen Aspekt reingebracht, dass es sozusagen auch um das Spiel an sich geht. Das heißt also, wie bin ich präsent im Spielen? Und es geht nicht nur um den Sieg, auch, aber es geht auch um die Qualität des Miteinanders im Team. Und im Baseball war offensichtlich, aber das wird wahrscheinlich in jeder Mannschaftssport so sein, aber er hat das so beschrieben, es ist immer das Problem, oder aus seiner Erfahrung war das Problem, dass es gibt Einzelpersönlichkeiten, die stechen heraus, und das war zu seiner Zeit, war das Michael Jordan. Aber die meisten Teams hatten ein, zwei Einzelpersönlichkeiten. Und dann war die Kunst die, wie bringt man aber die Mannschaft als Team zusammen? Dass nicht immer die Einzelpersönlichkeit, sondern dass man wirklich als Team zusammenarbeitet auf dem Spielfeld. Und er hat das, und dann hat der Interviewer ihn gefragt, okay, und wie hast du das gemacht jetzt? Und er hat gesagt, ja, er hat das über die Gestaltpsychologie versucht, den Leuten klarzumachen. Und da gibt es diesen berühmten Satz, die Summe der Einzelteile ist mehr als die Einzelteile. Oder irgendwie so, oder wie geht da? Irgendwie so, die Summe des Einz ist mehr als das Einzelteil. Oder irgendwie so? Irgendwie so, da gibt es, es ist so berühmt, dass es jeder kennt. Und dann hat er das geschafft, dass also der Michael Jordan sozusagen die anderen in ihrem Spiel mit unterstützt hat. Und dann hat das alles im Gemeinsamen mit besser funktioniert. Und eine seiner Geheimwaffen, so wird das beschrieben in den Büchern, die dann publiziert wurden und so, war George Mumford. Und das war jemand, also eigentlich bin ich über diesen George Mumford zu Phil Jordan gekommen. Der ist deswegen bekannt, weil, oder sozusagen in dieser Achtsamkeitsszene bekannt. Der ist Jahrgang 1951 und ist in den Bostoner Slums aufgewachsen. War das 10. Kind von 13, hatte 10 verschiedene Mütter. Irgendwie so schreibt er das. Seine Mutter war eine Fahrstuhlführerin in einem Hotel. Also ich weiß nicht, ob ihr diese alten Filme noch kennt, also wo dann jemand am Fahrstuhl und dann welchen Stockwerk und tück, tück, tück und dann drückt er auf den Knopf und dann so. Und der Vater hat im Straßenbau gearbeitet, als Bauarbeiter. Und er beschreibt es, er hat ein bekanntes Buch geschrieben, The Mindful Athletic, also der achtsame Athlet, und beschreibt darin, dass es gab so eine Familientradition, und seine eigene Familie kam aus, aus dem Süden und waren Sklaven. Und nach der Befreiung sind die trotzdem im Süden geblieben und waren dann also Tagelöhner. Und das Elend, was sie erfahren haben, haben sie mit Hilfe von Alkohol versucht zu lösen. Und das ist sozusagen so eine Familientradition, die sich durch die Generationen seiner Familie durchgezogen hat. Also sein Vater war ein extremer Trinker und er hat dann auch angefangen zu trinken. Und in diesen Slums, so beschreibt er das, gab es halt unterschiedliche Gangs. Und ab einem bestimmten Punkt sind die von Alkohol auf Heroin umgestiegen. Und dann hat er Heroin konsumiert und irgendwann gab es dann den großen Zusammenbruch und dann ist er in den Entzug gegangen und zu den anonymen Alkoholikern und hat dort dann das Programm gemacht. Und das Interessante ist, dass er, also das ist der eine Strang, und er hat Basketball gespielt, hat aber sich immer wieder verletzt, schwere Verletzungen, ist aber über die Förderung seines Trainers, ist er auf ein College gekommen und hat, und der Trainer hat ihm aber gesagt, also er hat sozusagen schon Angst gehabt, ihn einzusetzen, weil er sich so oft verletzt, ja, und er hat ihm geraten, vielleicht, also ist sozusagen die professionelle Karriere als Basketballspieler nicht das Richtige für ihn. Vielleicht sollte er einfach, also in den Büchern steht Finance. Ich weiß nicht, was das sozusagen bei uns ist. Also Finanzwesen oder Buchhaltung oder irgendwie so in die Richtung studieren. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann in eine Hightech-Firma, die für die NASA gearbeitet haben, wo alle Mitarbeiter eine bestimmte Geheimstufenfreigabe brauchten. Und diese Freigabe hat er bekommen. Und man muss sich jetzt vorstellen, er hat ein Doppelleben geführt. Das heißt, am Tag hat er in dieser Tech-Firma das Finanzwesen, also als Buchhalter oder Financial irgendwas, analyzed, gearbeitet. Und in der Nacht hat er sich sozusagen einen Schuss gesetzt. Und irgendwann ist das sozusagen, hat das nicht mehr funktioniert. Und er war also vor der, und sein behandelnder Arzt hat gesagt, also er muss da was machen. Und dann ist er zu den anonymen Alkoholikern gegangen. Und begleitend hat der Arzt gesagt, also er sollte mal mit MBSR probieren. Und Boston, da gibt es ja die Universität, University of Massachusetts, und dort hat der Jon Kabat-Zinn begonnen, seine Achtsamkeitsklinik, also seine Stressbewältigungsklinik zu gründen. Und dann ist er zum Jon Kabat-Zinn gegangen und hat dort sozusagen noch, hat dann einen MBSR-Kurs gemacht. Und einer seiner Lehrer, oder das war vielleicht auch Krishnamurti, keine Ahnung, der hat so einen Spruch gesagt, dass man, also ich sage jetzt in meinen Worten, man muss seinem Herzen folgen. Man muss das im Leben machen, was einem wirklich ein Anliegen ist. Und dieser Satz hat bei ihm so verfangen. Also hat sozusagen bei ihm resoniert, dass er sich gefragt hat, okay, eigentlich dieses Doppelleben und ich mache da 8 Stunden oder 9 Stunden pro Tag einen Job, was eigentlich nicht so meine Herzensangelegenheit ist. Und die Konsequenz war, er hat dann gekündigt in dieser Hightech-Firma. Und ist 2 Jahre lang, hat er nur von seinem Ersparten gelebt und hat jede Menge Retreats gemacht. Hat dann also mit Jon Kabat-Zinn zusammengearbeitet war dann also Member of the Board of Directors, also vom IMS. Das ist also die Insight Meditation Society, das, was also Cornfield, Goldstein und Salzberg begründet haben in
in der Nähe von Boston. Und als der Cornfield dann das Spirit Rock in Kalifornien, also in der Nähe von San Francisco, gegründet hat, ist er dort auch also zum Director aufgestiegen. Ich nehme mal an, wann er also mit Finanzen gut umgehen konnte. Das ist so eine Qualifikation, die in dieser, ich sage jetzt mal bösartigerweise, ESO-Szene eher selten ist. Und deswegen, wenn man einen Verein gründet, ist man da irgendwie ganz gut dabei, dass man froh ist, wenn man da jemanden findet, der mit Geld umgehen kann und Buchhaltung machen kann und so. Und wir haben jetzt einerseits den Phil Jackson, der also mit den Chicago Bulls gearbeitet hat. Und dort gab es dann einen Bruch. Und der Bruch war der, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall kam der Michael Jordan in eine Krise. Und wenn ich das richtig verstanden hatte, er wollte Baseball dann spielen. Und irgendwas war mit seinem Vater, ich glaube, der hatte irgendeine Krankheit oder ist erschossen worden, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er aufgehört. Ja, also auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist er von dem Team weggegangen und das ganze Team ist implodiert. Die waren sozusagen, alle wussten nicht mehr, was ist jetzt los und wir können nicht mehr spielen überhaupt. Und der Phil Jackson hat dann also den Jon Kabat-Zinn gefragt, ob er nicht jemanden kennt oder empfehlen könnte, der mit seinem Team und Achtsamkeit arbeiten könnte. Und der Jon Kabat-Zinn hat sofort gesagt, frag George, ask George, ja. Und so ist der Mumford in das Team, in die Chicago Bulls gekommen und hat mit denen Achtsamkeit geübt. Und nach einem Jahr, und dann haben sie sozusagen 93 haben sie zum ersten Mal den Titel der NBA erworben, also der Championships, also den ersten Platz sozusagen in der Meisterschaft der Basketballspieler in Amerika, also National Baseball Basketball Association, so NBA. Und dann haben sie jedes Jahr, also in 6 Jahren in Folge, haben sie immer diesen Pokal gewonnen. Und nach einem Jahr 94 ist dann der Michael Jordan zurückgekommen in das Team und hat sich dann auch integriert. Und das war eine totale Erfolgsstory eigentlich. Das heißt, die sind dann. Und es gab die berühmteste Basketballszene steht in den Büchern. Weiß nicht, ob das, also jetzt kenne mich im Basketball nicht so gut aus. Aber es gab ein Endspiel und ich habe das, also es gibt da sozusagen Fernseh aus, also man kann da ein Video sich anschauen von diesem Basketballspiel 98. Und da ging es gegen die Utah Jazz. Und in den letzten 5 Minuten, ja, ging das permanent hin und her. Zack, zack. Und die Utah Jazz führen um einen Punkt. Es sind aber nur noch 5 Sekunden zu spielen oder 6 Sekunden. Und in diesen letzten 5 Sekunden kriegt der Michael Jordan den Ball und schmeißt ihn aus einer ziemlich weiten Distanz auf den Korb. Und in der 5. Sekunde vor Ende kriegen sie dann nochmal 2 Punkte. Und ja, und dann ist das Spiel gelaufen gewesen. Und das war das berühmteste Spiel der Basketball. Denkst, was weiß auch. Also, aber es alleine schon sich die letzten 5 Minuten des Spiels anzuschauen, ist wirklich sehr faszinierend. Ja, und die Geschichte geht dann weiter, dass dann, das habe ich mir glaube ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, dann wechselt der Phil Jackson zu den Los Angeles Lakers. Und da gab es auch wieder so einen berühmten Spieler, weiß nicht mehr was seinen Namen. Und dort nimmt er dann auch den Mumford wieder mit, den George Mumford. Der trainiert mit denen wieder. Und dann kriegt er nochmal 4-mal den Pokal. Und das heißt, der Phil Jackson ist der einzige Trainer in Amerika, der 11-mal den Pokal mit seiner Mannschaft bekommen hat. Also vollkommen unglaublich eigentlich. Ja. Und ich finde, das sind so Geschichten, wo man einerseits merkt, was diese Praxis, die wir machen, was die sozusagen in unterschiedlichen Feldern in der Welt leistet oder machen kann. Und die Biografie von George Mumford fand ich, und das gibt es aber oft in Amerika, Also es gibt immer wieder Leute, die aus Slums und sich dann hocharbeiten. Aber wenn man das dann so direkt liest, finde ich das sehr berührend und sehr spannend, dass jemand sich sozusagen so mit eigener Kraft herausgearbeitet hat. Und das Konzept, das er unterrichtet hat mit den Teams, das nannte er Zone, the Zone, to be in the Zone, also in der Zone sein. Und das ist nichts anderes als das, was Csikszentmihalyi mit dem Begriff the Flow, also im Flow zu sein, benannt hat. Und das ist wiederum nichts anderes als Shikantaza eigentlich. So, das heißt, ich kriege langsam die Kurve zu dem Text hier. Was ist jetzt Flow? Habe ich mir auch wieder rausgeschrieben. So, das ist also die Erfahrung, ja, dass wir vollkommen auf das, was wir tun, konzentriert sind, also eins gerichtet sind. Ja, eigentlich, dass wir in einem Zustand sind, also der totalen Präsenz, der Wachheit, des Fokussiertseins. Und dann gibt es so einen, ich nenne das jetzt mal Kipp-Effekt, dass man nicht mehr von den Gedanken beeinflusst wird, sondern auch nicht an das Ziel denkt, sondern wirklich 100% im Tun ist. Und das war das Geheimnis, was der George Mumford versucht hat, den Spielern beizubringen, weil beim Spiel ist natürlich jede Menge Aufregung. Ja, es gehen die Energien total hoch. Und dann die Fähigkeit zu haben, trotzdem im eigenen Schwerpunkt zu bleiben, trotzdem in der eigenen Konzentration zu bleiben, einerseits fokussiert zu sein, andererseits so weit offen zu sein, um die anderen vier Mitspieler mitzukriegen und zu wissen, wer wo steht und wo kann ich den Ball hinschmeißen. Ja, also diese Qualität von Fokussiertheit plus Offenheit plus in sich ruhen ist diese Qualität, die wir eigentlich hier üben. Und das ist die Perspektive, aus der diese Bodhisattvas versuchen, diesen Begriff der Non-Dualität zu beschreiben. Weil Non-Dualität meint, im Kontext der Flow-Erfahrung oder im Kontext der Meditation, wie immer man es nennt, dass wir 100% im Tun sind und in dem Augenblick gibt es nichts anderes und damit gibt es keine Dualität. Kein Ich und kein die Welt. Das meint diesen Begriff Non-Dualität. Ja, und das trainieren wir durch die Sitzmeditation. Und deswegen, sage ich mal, ist das so ein bisschen wie Pralinen. Also die sind alle schön verpackt, ja. Aber es kommt gar nicht auf die Verpackung drauf an, sondern es kommt auf den Inhalt drauf an. Und der Inhalt ist die Praxis. Aber es ist sozusagen diese vielleicht bisschen scholastischen Beschreibungen sind immer aus der Perspektive von dieser Flow-Erfahrung oder to be in the zone, so nannte das dann Mumford. Ja, das ist wichtig. Und das muss man sich bei diesen Art von Texten immer wieder vergegenwärtigen, dass das aus der Meditationsperspektive versucht wird zu formulieren. Und wenn man anfängt zu grübeln, dann ist man schon in die falsche Richtung. Sondern man muss es eher so intuitiv auf sich wirken lassen. Also wie so ein Stück Schokolade wirklich auf der Zunge zergehen lassen und diesen Geschmack wahrnehmen. Und nicht drüber nachgrübeln. Weil über diese Texte kann man viel nachgrübeln. Ja, weil sie einfach mit so vielen Fachausdrücken gespickt sind und vielen Bildern aber es ist eher hineinspüren, schmecken. So. Und vielleicht schaffen wir heute noch einen Absatz zumindest. Ah, ich meine, es ist interessant. Also das hat er auch gesagt. Das war bei diesem einen Zitat, was ihn sehr bewegt hat, also diese Folge deinem Herzen. Und der zweite Teil dieses Zitates war, wenn du deinem Herzen folgst, dann wirst du Menschen begegnen, die dich auf deinem Weg unterstützen werden. Das war das Interessante, ja. Und das hat dann bei ihm offensichtlich auch so funktioniert, ja. Und jetzt steht hier im Text, der Bodhisattva Sunaksatra sagte, zwischen Ablenkung und Gewahrsein zu unterscheiden, wurzelt im dualistischen Denken. Ohne Ablenkung ist Nichtdenken. Die Verwirklichung dieser Einsicht ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Ich sage jetzt erstmal, das ist eigentlich eine super schöne Formulierung. Schön deswegen, weil es sehr ästhetisch ist. Und trotzdem ist diese Formulierung ein wenig gefährlich, weil genau diese Art von Formulierungen führen zu vielen Missverständnissen, wenn man es nicht aus dieser Meditativperspektive interpretiert. Und zwar dieser Begriff ohne Ablenkung ist nicht denken. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute ich während der Meditationskurse immer wieder getroffen habe, die mir sagen, oh, es ist so schwierig, ohne Gedanken zu sein. Und das bezieht sich auf solche Art von Texten. Das ist aber gar nicht das Thema, ohne Gedanken zu sein, weil unser Gehirn permanent Gedanken produziert, das geht gar nicht. Sondern es ist gemeint, so eins zu sein mit den Dingen, dass wir die Gedanken, die auftauchen, nicht wahrnehmen, dass wir so fokussiert sind. Und selbst wenn Gedanken da sind, gibt es diese Qualität des Sitzens, dass wir sozusagen so offen sind wie der Himmel mit Gedanken oder Wolken, dass uns das nicht irritiert. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, dass dann alles auf einmal weg ist oder so. Und so ist das hier in dem Text gemeint. Ja, das heißt, er sagt ja genau, zwischen Ablenkung und Gewahrsein zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Das heißt, wenn ich permanent grüble, bin ich im dualistischen Denken. Wenn ich bin ich einfach in dieser begrifflichen Welt. Wenn ich aber meditiere und eins bin mit dem, was ich im Moment tue, bei der Meditation zum Beispiel, wenn ich eins mit dem Atmen bin, also sehr fokussiert, sehr wach, dann ist in dem Augenblick vielleicht kein Gedanke da, aber im nächsten Augenblick kommt wieder ein Gedanke. Okay. Und dann bin ich wieder einfach präsent mit dem, was da ist. Und das meint diese Technik der Shikantaza, also des nur Sitzens, ohne irgendein Ziel zu haben, sondern einfach nur da sein mit dem, was da ist. Und das ist dieser Begriff von Mumford, the zone. Danke.